Weltjugendtag 2023. Wir, unser Team von Radio Horeb, ist hier in Fatima angekommen. Und bei mir im Hotelzimmer sitzt einer, den unsere Hörer kennen, Pfarrer Erich Maria Fink. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Kirche heute und Mitherausgeber der Zeitschrift, außerdem Seelsorger in Russland und in diesen Tagen zu Gast in Fatima. Und ich begrüße ihn jetzt hier recht herzlich. Hallo, Pfarrer Fink.
Ja, auch ein ganz herzliches Grüß Gott.
Ja, dann verraten Sie uns doch zunächst einmal, was machen Sie in Fatima? Also Sie sind ja sicher auch da wegen des Weltjugendtags, aber wie sind Sie jetzt genau nach Fatima gekommen?
Also der Anlass war natürlich der Weltjugendtag, die Jugend 2000, mit der wir dann auch mit auf dem Weg sind, aber auch, dass ein russisch-orthodoxer Priester, Atjez Jewgeni Krenz, dass er mit hierher gekommen ist. Und wir hatten schon eine wunderschöne Begegnung mit dem Bischof von Fatima heute nach der Heiligen Messe und mit dem Rektor des Heiligtums. Und wir konnten unsere Partnerschaft mit Obwinsk, einem Marienerscheinungsort in unserem Gebiet, in der Perma-Region, einfach vertiefen und die Offenheit zu spüren, dass sogar der Bischof angedeutet hat, dass er eventuell den Metropoliten von Perm selber besuchen möchte, hat sich schon als lohnend erwiesen, dass wir nach Fatima gekommen sind.
Und wie viele russische Jugendliche sind jetzt mit Ihnen auf dem Weg?
Von unserer Pfarrei leider niemand, weil das war einfach zu teuer. Die müssten 1.000 bis 4.000 Euro aufbringen und das ist einfach nicht möglich. Mit Unterstützung haben sich meistens ausländische Studenten, Katholiken aus Moskau, St. Petersburg und Saratow auf den Weg gemacht. Sie sind 18 Jugendliche mit der Jugendamtsleiterin von Moskau, die Oksana. Wir haben sie auch natürlich getroffen und waren mit ihr zusammen und der ganzen Gruppe. Die Gruppe macht die Vorbereitung jetzt in den Diözesen, in der Diözese Lehira Fatima. Und da war gestern das Jugendfestival in Lehira, da neben dem Stadion auf dem Platz. Und das war schon einmal ein schöner Eindruck. Und auch unser russisch-orthodoxer Priester hat gestaunt und die Augen aufgemacht, konnte da schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem, was Weltjugendtag bedeutet. Er sagte also, die katholische Kirche weiß, wie man das macht. Und er sagt, so hat es das sozialistische Regime und dem Kommunismus, die haben auch Jugendliche aus allen Ländern zusammengeholt und da ihre Show gemacht. Und er sagt, und hier gibt man das christliche Zeugnis. Die andere Sache ist die, dass 5 Jugendliche, russische, kein Visum bekommen haben. Das hängt natürlich jetzt mit der ganzen angespannten Situation zusammen. Und unser Jewgeni Krenz, der hat das Visum auch nicht zur rechten Zeit bekommen. Da sind die ersten Tickets fast verfallen. Und Gott sei Dank in letzter Sekunde wieder eine Absage. Und dann am gleichen Tag, er hat gesagt, er das Ganze der Gottesmutter, dem heiligen Josef und vor allem dem heiligen Serafim von Sarov anvertraut und gesagt, wenn Gott es will, dann werde ich hierher kommen. Und jetzt ist er angekommen, war heute in den großen Gottesdienst auf dem Platz und er sagt, da saß er und da kam eine weiße Taube zu ihm herangeflogen, ist vor ihm, hat getanzt und kam dann, flog dann zu mir auf die Altarinsel zu mir rüber. Also er sah darin ein solches Zeichen und weiße Taube, er sagte auf der einen Seite natürlich Heiliger Geist, auf der anderen Seite Friede. Und also sein Herz hat sich schon vollkommen geöffnet für den Gedanken, wir müssen eine Brücke bauen zwischen russisch-orthodoxer Kirche, katholischer Kirche und dass auch dieser Weltjugendtag und dieser Besuch der Jugendlichen und sein Besuch hier zur Einheit beitragen wird.
Und das heißt, die russisch-orthodoxen Jugendlichen schließen sich dann für den Weltjugendtag in Lissabon der Gruppe der Jugend 2000 und des Bistums Augsburg an?
Nein, also es sind keine russisch-orthodoxen Jugendlichen, sondern katholische Jugendliche aus Russland. Dass er als russisch-orthodoxer Priester da ist, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und er sagt selber, also das ist eigentlich ein großes Risiko für ihn als Priester. Aber Gott sei Dank, er hat es ja vom Metropoliten, durfte auch im Auftrag im Namen des Metropoliten die Grüße überbringen, auch den Dank aussprechen, dass der Metropolit auf seinen Brief hin eine positive Antwort des Bischofs über den Rektor bekommen hat. Und von daher spielt er hier eine ganz einzigartige Rolle. Die Jugendlichen aus Moskau und St. Petersburg und Saratow, sie haben ein eigenes Programm zusammen mit Jugendlichen aus der Ukraine und anderen russischsprachigen Ländern, zum Beispiel aus Kasachstan. Und die werden in Lissabon dann auch ihre Katechesen in russischer Sprache haben. Und die Jugend 2000, die macht mit zusammen mit den anderen Jugendlichen auch die Anbetungskirche, die wieder in Lissabon sein wird. Und da werden wir ein bisschen hin und her pendeln.
Ja, Pfarrer Fink, dann lassen Sie uns doch mal auf Fatima schauen, diesen wunderschönen Gnadenort, an dem wir hier sind. Circa 120 Kilometer nördlich von Lissabon liegt Fatima, ein kleiner Ort, der ja heute weltberühmt ist, weil 1917 die Gottesmutter drei Hirtenkindern erschienen ist, Lucia, Jacinto und Francisco, insgesamt 6-mal. Was war denn die zentrale Botschaft der Gottesmutter von Fatima an die drei Kinder?
Wir sehen, dass die Gottesmutter in allen 6 Erscheinungen dazu aufgefordert hat, den Rosenkranz zu beten. Und sie hat ja betont, betet jeden Tag den Rosenkranz und hat auch davon gesprochen, wenn möglich, gemeinsam. Und auf der anderen Seite gleichzeitig ist sie mit der Tür ins Haus gefallen und gleich bei der ersten Erscheinung den Kindern gesagt, wollt ihr alle Opfer, die Gott euch schickt, annehmen und aus Liebe zu Gott ihm schenken als Opfer für die Bekehrung der Sünder. Und wir haben als zentrale Gebetsanliegen, und das ist auch das Zentrum der Botschaft von Fatima, sind es eigentlich 2 große Bereiche. Auf der einen Seite das Gebet um den Frieden in dieser Welt und auf der anderen Seite das ewige Heil der Seelen und dazu die Bekehrung der Sünder. Und sie fordert immer wieder dazu auf, dass wir dazu alles in die Waagschale werfen, Gebet und Opfer. Und wenn wir diese zentrale Botschaft von Fatima sehen, sie macht uns klar, öffnet uns die Augen dafür, ohne Gott, ohne dass die Welt sich wieder Gott zuwendet, und das nennt sie Bekehrung, Umkehr, ohne dass wir Gott ernst nehmen, ohne dass wir wieder versuchen, Gott die Ehre zu geben, seinen Willen, seine Gebote zu erfüllen, wird es keinen Frieden geben können und ist uns der Weg zum ewigen Heil verschlossen.
Also Umkehr der Sünder für den Frieden der Welt, und es geht dabei ja auch darum, Buße zu tun für die Sünden der Menschheit. Und wenn ich jetzt daran denke, Buße zu tun für die Sünden der ganzen Menschheit, dann scheint mir das doch eine recht große Forderung zu sein. Übersteigt denn dieses Buße-Tun für die Sünden der ganzen Menschheit nicht die Möglichkeiten des einzelnen Menschen?
Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Aber wir müssen uns im Geist des Evangeliums eines klar machen. Allein Christus mit seinem Lebensopfer, mit seiner Hingabe erlöst die Welt. Jetzt ist es so, Gott kann keine Gnade schenken, wenn wir Menschen sie nicht wollen. Wir müssen es ihm wenigstens erlauben, keinen Widerstand leisten. Und wenn wir jetzt diese Einladungen der Gottesmutter von Fatima sehen, jedes Gegrüßet seist du Maria, da betrachten wir ja die Stationen des Wirkens Jesu, des Erlösungswirkens, bis hin zu seinem Leiden, seiner Auferstehung, seinem Sieg, der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn wir es betrachtend beten, dann ist es ja nicht etwas, was wir leisten, sondern durch dieses betrachtende Gebet, da wird das, was wir betrachten, gegenwärtig. Es öffnet sich durch dieses unser Beten mit Maria, durch dieses unser Bitten um das Gebet Mariens. Und sie ist diesen Geheimnissen näher, sie kann das alles hat es so tief verstanden wie niemand anderer und mit einer solchen Liebe mitvollzogen wie niemand anderer. Da eröffnet sich gleichsam jedes Mal eine Quelle, aus der Erlösungsgnade in die ganze Welt strömt. Und ähnlich ist es mit jedem Opfer. Das Opfer hat ja nicht in sich einen Wert, weil es weh tut, sondern indem wir es in diesem Geist von Fatima leben, wird das, was Jesus getan hat, in unserem Leben durch uns gegenwärtig und es eröffnet sich dieser Strom der Erlösungsgnade durch uns, durch diese kleinen Opfer, der sich über die ganze Welt ergießt. Also ich denke zum Beispiel an den Francisco. Es ist ja doch etwas Besonderes. Gestern Abend, da habe ich bei der Lichterprozession eigentlich vor allem diese Sache betrachtet oder mir ganz tief ins Herz genommen. Er hat nichts gehört bei diesen ganzen Erscheinungen. Er hat nur gesehen. Aber er hat oft das Ganze viel tiefer verstanden als die anderen. Und wenn man sieht, wie dieser Junge mit seinen 7, 8 Jahren, wie er da verstanden hat, wie es Jesus heute geht, wenn Jesus verachtet wird, vergessen wird, verstoßen wird, verspottet wird und diese Einsamkeit Jesu, der die Welt retten will und an dem alle ohne Interesse vorübergehen, da wollte er nichts mehr anderes als diese Gemeinsamkeit, diese Einheit mit Jesus, bei ihm sein, ihm ein Trost sein und alles, was ihm widerfährt, jedes Leiden, jede Beleidigung, alles, was ihn irgendwo betrübt, sofort zu Jesus bringen, sich sofort mit ihm verbinden, sofort zum Geschenk machen, Jesus gegenüber und aufopfern für die Sünder, für die Bekehrung, zur Wiedergutmachung der Beleidigungen. Wenn man diesen Geist spürt, dann würde man nicht sagen, was kann man da als Einzelner machen. Es ist Jesus, der wirkt und wir sind einfach nur Werkzeuge.
Also jedes kleine Opfer, jeder kleine Bußakt, jedes Gebet öffnet den Himmel dann vielleicht auch ein Stückchen weiter sozusagen, bis der Himmel dann ganz offen steht irgendwie, wenn die ganze Menschheit, jeder einzelne Mensch da wirklich Opfer tun würde. Ja, ich spreche hier mit Pfarrer Erich Maria Fink in Fatima anlässlich des Weltjugendtags 2023. Da haben wir uns hier an diesem Gnadenort getroffen. Was hat es denn mit den drei Geheimnissen von Fatima auf sich? Also die Mutter Gottes hat den drei Hirtenkindern drei Geheimnisse mit auf den Weg gegeben. Was sind denn diese drei Geheimnisse?
Ja, es war am 13. Juli. Man sagt auch drei Teile des Geheimnisses von Fatima. Also das erste Geheimnis, die Höllenvision, etwas, was natürlich so gar nicht in unsere Zeit passt. Und ich habe auch gesehen, ein bisschen hier auf dem Weltjugendtag, die ganzen Gruppen, die da hierher kommen, die Faltblätter, die man ihnen in die Hand gibt, da kommt das Wort Hölle nicht vor. Obwohl eigentlich der Geist von Fatima gut eingefangen ist. Aber das war die erste Vision und da können wir vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Das zweite war dann das Geheimnis Russland, ausdrücklich, dass dort diese Ideologie des Atheismus an die Macht kommen wird, unter der ganze Nationen zu leiden haben, vor allem die Verfolgung gegenüber den Christen der Kirche ausbrechen wird und wo auch die Rede vom Zweiten Weltkrieg ist, dass noch ein schlimmerer Krieg kommt als der erste, der jetzt dann bald zu Ende gehen wird. Und dann das dritte Geheimnis, das wurde ja erst im Jahr 2000 veröffentlicht. Da hat Kardinal Ratzinger damals, der spätere Papst Benedikt XVI., ein wunderbares Dokument dazu veröffentlicht im Auftrag des Papstes, wo er dieses Geheimnis erklärt. Da ist diese Stadt heimgesucht von Zerstörung, von Tod und vor allem auch der Angriff auf die Kirche, die Priester, die Laien, die umgebracht werden und am Ende auch die Ermordung des Papstes und da dieses Kreuz auf dem Gipfel des Berges, wo sich die Kirche auf diesen Weg macht. Wenn man sich überlegt, was es mit diesen Geheimnissen auf sich hat, müsste man eigentlich zuerst vorwegnehmen, dass die Gottesmutter zum Abschluss sagt, aber um das alles zu verhindern, hat Gott mich gesandt und will Gott die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt begründen und ruft eben zu Gebet und Opfer auf. um das zu verhindern, um uns davor zu bewahren. Und wenn wir das erste Geheimnis nehmen, die Hölle, also das ist natürlich schon eine Herausforderung. Die Kinder, die da sagen, sie haben dieses Feuer gesehen, diese Seelen, wie sie da umeinander fliegen und die Dämonen. Und das war so schrecklich für die Kinder zu sehen, dieses Schicksal von Verdammnis, dass sie sagen, hätte das auch nur noch einen Augenblick länger gedauert, sie werden vor diesem Schrecken gestorben. Und das sagt aber dann die Gottesmutter, ihr habt die Hölle gesehen. Und sie sagt eindeutig, wohin die armen Sünder kommen, wenn sie sich nicht bekehren. Und sie öffnet da den Kindern die Augen dafür, wie ernst es ist, dass wir durch unser Gebet und Opfern Seelen für den Himmel retten können. Und es war ja auch die tiefste Motivation für die Kinder dann, jede Gelegenheit zu nützen, jede Kleinigkeit zum Opfer zu machen, aus Liebe zu schenken, aus Liebe zu Gott, aber auch zu den Seelen, dass sie die Gnade der Rettung bekommen. Und es war ja auch bei dieser Erscheinung, dass die Gottesmutter das Gebet lehrt, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden und dann bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und dieser Ruf, den wir beten sollen nach jedem Geheimnis im Rosenkranz, eindeutig hat die Gottesmutter das als Vermächtnis uns hinterlassen, bringt uns jedes Mal wieder neu in Erinnerung, es kommt wirklich in dieser Welt darauf an, dass wir das ewige Leben gewinnen, dass wir in den Himmel kommen, den man auch verlieren kann. Und es geht um die Ewigkeit. Und das Schöne an Fatima ist, dass die Gottesmutter nicht sofort von der Hölle spricht, sondern ihre ganze Schönheit, den ganzen Glanz des Himmels mitbringt. Und die Kinder fragen, woher kommen sie? Und dann sagt sie, ich bin vom Himmel. Und die Reaktion der Kinder, das ist ja eigentlich so was Schönes, ein schönes Zeugnis von Kindern mit 7, 8 und 10 Jahren können es gar nicht geben. Ja, kommen wir auch einmal in den Himmel. Die haben verstanden, im Leben kommt es letztlich nur auf diese eine Frage an. Komme ich einmal in den Himmel? Und bei der zweiten Erscheinung, da war es ja so, dass gerade diese Spannungen, die Auseinandersetzungen waren und die Lucia auch wegen ihrer Mutter und der Tante und so sehr niedergeschlagen war. Und als sie die Gottesmutter sieht, dann sagt sie, wir wollen, dass sie, die Gottesmutter, diese drei Kinder jetzt mit in den Himmel nimmt. Und da sagt die Gottesmutter, ja, Francisco und Jacinta wird sie schon bald in den Himmel mitnehmen, aber du musst noch in der Welt bleiben, um Zeugnis zu geben. Das vielleicht ein bisschen so zum ersten Teil des Geheimnisses. Der zweite Teil des Geheimnisses ist Russland. Wir sehen ja, es ist alles so gekommen, wie die Gottesmutter sagte. Es brach die Revolution aus, kurz nach der 6. Erscheinung. Die Bolschewiken haben die Macht übernommen, die Verfolgung der Kirche ist hereingebrochen, der Zweite Weltkrieg kam und die Gottesmutter hat ja angekündigt, sie wird später noch einmal kommen und genauer erklären, wie sie die Verehrung des unbefleckten Herzen Mariens haben will und die Weihe, die der Papst vornehmen soll, dass er Russland dem unbefleckten Herzen Mariens weihen soll. 1942 dann die Wende im Zweiten Weltkrieg, als Papst Pius XII. Dann darauf einging. Pius XI. Hat nicht reagiert darauf. Papst Pius XII. Hat dann aber sich nicht getraut, Russland zu nennen. Immer so Andeutungen vorher und nachher. Hat einfach gesagt, er möchte das machen in dem Sinn, wie Papst Leo XIII. Die ganze Welt dem göttlichen Herzen Jesu geweiht hat, möchte er die Welt dem heiligsten Herzen Mariens weihen. Und Gott hat sichtlich darauf geantwortet und dann 1984 die Weihe wieder mit Russland, aber Papst Johannes Paul II., er hat dann das Marianische Jahr ausgerufen und da besonders genannt, das Land, das 1000 Jahre Taufe feiert, 1988, und die ganze Welt aufgerufen, ein ganzes Jahr dann zu beten für Russland. Und es war einfach der entscheidende heißgeschichtliche Augenblick, an dem dann die Wende kam und ohne Blutvergießen in Osteuropa der Kommunismus zusammengebrochen ist. Wenn wir dieses Geheimnis sehen, Bekehrung Russlands, ich bin natürlich persönlich überzeugt, dass jetzt der Zusammenbruch des Kommunismus, und wir können wirklich ehrlich sagen, in Russland die Rückkehr zu Gott, das Neuerstarken der russisch-orthodoxen Kirche, welchen Stand sie hat in der Gesellschaft, im Staat, in der ganzen russischen Welt, das ist ein reines Wunder, unglaublich. Da hat sich eine Gnade über Russland ausgegossen, die man gar nicht hoch genug einordnen kann, einschätzen kann. Aber wir sind natürlich überzeugt, Bekehrung Russlands geht noch weiter, nämlich dass der Papst die Weihe vornehmen muss, dass es an das unbefleckte Herz Mariens ist, dass Russland genannt wird, das ja eigentlich ein orthodoxes Land ist. Und wenn man dann die Früchte sieht, der Himmel will, dass Russland draufkommt, sowohl das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens darf kein Hindernis sein, sondern das ist der Schlüssel zur Rettung. Und der Papst, er in seiner Amtsgnade hat diese Rettung gebracht, und deswegen können wir sagen, dass letztlich Russland durch Fatima dazu hingeführt wird, Papst anzuerkennen, die katholischen Glaubenswahrheiten, und das führt hin zu einer Wiedervereinigung zwischen katholischer Kirche und russisch-orthodoxer Kirche. Das dritte Geheimnis, da spricht man manchmal davon, was ist diese Stadt, ist es Rom, muss der Papst fliehen, da gibt es ja andere prophetische Worte. Ich bin überzeugt, Kardinal Ratzinger hat es richtig gesagt, dass hier gemeint ist, symbolisch diese Stadt, das ist die menschliche Zivilisation hier auf der Welt, und das ist ein Angriff auf die menschliche Zivilisation, der erst im Gange ist mit dem ganzen Terrorismus und Islamismus und Fundamentalismus, was es alles gibt in der Welt. Aber wir müssen auch sehen, noch viel mehr, wenn man nach China blickt zum Beispiel. Wir haben hier einen ausgeprägten Kommunismus. Das ist die radikalste Form von Leninismus, wie wir sie je hatten. Und diese vollkommene Kontrolle über den Menschen, diese vollkommene das Eindringen in das Denken des Menschen und das Lenken des Menschen. Und es nimmt ja tatsächlich seinen Lauf über die ganze Welt. Man spricht bei uns immer von Demokratie und so weiter. Aber diese Kontrolle über den Menschen, wenn man jetzt sieht, die letzten Ereignisse, was da alles bei uns war, auch Corona, das sieht man. Wir leben in einer Zeit, in der dieser Angriff auf die menschliche Zivilisation sich vollzieht und näher kommt. Und als Papst Benedikt, der Fatima besucht hat, da hat er gesagt, wer glaubt, dass die prophetische Perspektive oder Seite von Fatima abgeschlossen sei, der irrt sich, weil es geht noch hin auf diesen Kreuzweg, vor allem auch der Kirche bis zur Agonie, und dann der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens.
Ja, die Weihe an das unbefleckte Herzen Mariens, also Sie hatten es ja schon gesagt, die spielt eine große Rolle, sowohl bei der Botschaft von Fatima als auch generell für den Frieden auch auf der Welt, für die ganze Menschheit. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, welche Rolle spielt die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens?
Die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, das erschöpft sich natürlich nicht in so einem weltpolitischen, heilsgeschichtlichen Akt durch den Papst, dass Russland oder die Welt an Maria, an ihr unbeflecktes Herz geweiht wird. Das betrifft ja jeden einzelnen Menschen. Es gibt einmal dieses Verständnis, dass das unbefleckte Herz Mariens uns in dieser Zeit angeboten wird, wie eine Arche Noah, wie damals diese Arche Noah und seine Familie gerettet hat vor dieser Sintflut. Haben wir heute auch eine Sintflut des Abfalls von Gott in vieler Hinsicht, was da auf den Menschen einströmt, kann ihn letztlich zerstören und den Sinn vollkommen entstellen, dass man den Sinn des Lebens verliert. Und da ist Zuflucht nehmen zur Gottesmutter eine Zufluchtsstätte finden in ihrem unbefleckten Herzen, dieser Schutz schlechthin, indem wir diese Sintflut unserer Zeit überleben. Auf der anderen Seite geht es natürlich noch um einen ganz anderen Gedanken, der eigentlich grundgelegt ist schon bei Maria Grignot de Montfort. Und da ist es die Frage, Weihe heißt ja vollkommene Überantwortung, dass ich vollkommen mich in die Verfügungsgewalt der Gottesmutter gebe, dass ich bereit bin, ihr tatsächlich alles in die Hände zu geben. Vollkommene Übereignung. Und da ist die Frage, ja wozu gebührt denn das nicht eigentlich nur Gott? Ist es denn angemessen, sich Maria in dieser Weise zu weihen? Und wir spüren von Fatima hier, genau darauf kommt es an, dass wir Weihe in diesem umfassenden, vollkommenen Sinn verstehen. Und zwar auch nicht nur als vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria, sondern auch in dem Sinn, Maria kann wie alle Engel und Heiligen in der Welt nur wirken, in dem Maß, als wir sie bitten, als wir ihr die Türe öffnen. Und da ist es der Gedanke von Maria Grignot de Montfort, dass er sagt, nicht nur durch die direkte Bitte, Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen, sondern je alles, was ich ihr schenke, mich selber, auch mein Priestertum oder wie Johannes Paul II. Das verstanden hat, sein Pontifikat hat er der Gottesmutter geschenkt und gesagt, jetzt benütze du mein Pontifikat als offene Tür, in der du als Mutter wirken kannst in diese Welt hinein. Und es ist diese Weihe ans unbefleckte Herz Mariens, wo wir spüren, die unbefleckte Empfängnis, das ist ein reines Wirken Gottes. Da hat Maria noch kein einziges persönliches Verdienst, ohne Bewusstsein, ohne Willen. Und ihr Herz, es ist wirklich diese Personenmitte, dieser Person, die Gott als vollkommenstes Geschöpf gestaltet, erschaffen hat. Und es ist so, dass Gott durch dieses Herz die Menschheit in das Geheimnis seiner heiligsten Dreifaltigkeit einführen will. Papst Johannes Paul II. War einmal in Afrika und da hatte er eine Predigt vorbereitet. Dann hat er, ähnlich wie Papst Franziskus das heute öfters macht, einfach gesagt, da ist eine gedruckte Form, die teilen wir dann aus, lest es durch. Ich möchte euch nur eines sagen, dass ihr begreifen, die ganze Erlösung geht durch das unbefleckte Herz Mariens. Damit ist eigentlich die Bedeutung zum Ausdruck gebracht und warum wir auch diese Weihe vollziehen können. Wenn die ganze Erlösung durch dieses unbefleckte Herz geht, können wir auch umgekehrt darum verstehen, dass in diesem Herzen Mariens die Berufung eines jeden Menschen vollkommen eingeschrieben ist. Und wenn wir uns ihr weihen, wir da in diesem Herzen mit unserer, mit meiner persönlichen Berufung vollkommen aufgehoben sind. Und dann geht es noch diesen Schritt weiter. Ich möchte noch den letzten Gedanken sagen zur Bedeutung dieser Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Da ist ja in Fatima schon beim Engel 15 und 16 die Rede davon, dass man Sühne leisten soll für die Beleidigungen, die Schmähungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Und da spüren wir irgendwo, Gott will, dass man diese Sünden sühnt, weil das, was gegen Maria gerichtet ist, direkt gegen Gott gerichtet ist. Gott identifiziert sich vollkommen, ohne Ausnahme, mit diesem Herzen. Und Weihe an das Herz Mariens ist Weihe an Gott und umgekehrt Ablehnung dieses Herzens ist Ablehnung Gottes. Wir beleidigen ihn. Er verteidigt das unbefleckte Herz Mariens noch mehr als sich selber. Er selber geht in den Staub, aber dieses Herz lässt nicht zu, dass wir es beleidigen. Ich hatte jetzt gerade die letzten 1,5 Monate eine besondere Erfahrung. In unserer Pfarrei ist ein Mädchen aufgetaucht. Was heißt Mädchen? 28 Jahre ist sie. Die Tochter eines evangelischen Pastors, den ich sehr gut kenne. Wir verstehen uns gut. Jetzt interessiert sie sich so für den katholischen Glauben, dass sie jeden Tag zur Heiligen Messe kommt, empfängt noch nicht die Sakramente, hat noch nicht diesen Schritt getan. aber hat sich interessiert. Da war diese Weihe, die wir beten, immer am Herz-Maria-Samstag. Und dann kam sie und hatte Probleme und sagt, ist das denn nicht irgendwo Götzendienst? Man kann sich doch nicht so vollkommen der Gottesmutter hingeben, ihrem Herzen weihen, das kann man doch nur Gott. Und ich habe dann ihr einfach gesagt, sie soll mal drüber nachdenken, aber Gott hat sich ja vollkommen der Gottesmutter ausgeliefert, sich von ihr abhängig gemacht und vielleicht kann sie sich darin wiederfinden, wie Jesus im Schoß Mariens aufwächst, sich von ihr erziehen lässt. Gut, sie war schon ein bisschen beruhigt und jetzt nach dieser Wallfahrt soll es dann ein Gespräch geben, nach dem Weltjugendtag, genau über diese Frage. Aber es zeigt die Frage von so einer jungen Frau, die kennt die ganze Bibel fast auswendig. Es zeigt, dass es sich lohnt, über diese Frage nachzudenken, wie umfassend diese Weihe gemeint ist und warum kann der Himmel uns zu einer solchen Weihe einladen.
Weltjugendtag 2023. Ich spreche hier in dieser Sondersendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Erich Maria Fink. Er ist Seelsorger in Russland und für den Weltjugendtag jetzt hier in diesen Tagen auch zu Gast in Fatima. Und wir sprechen über das Geheimnis von Fatima, über die Botschaften der Mutter Gottes von Fatima. Ja, und als die Mutter Gottes ihre Botschaften an die Kinder von Fatima ja weitergegeben hat, 1917, da war gerade der Erste Weltkrieg im Gange und überhaupt die Welt war ja vielleicht in einer anderen politischen, wirtschaftlichen und historischen Situation, als es heute der Fall ist. Was kann denn da die Botschaft der Mutter Gottes von Fatima uns heute noch sagen?
Also zunächst mal der Blick zurück. Sie sagt, der Erste Weltkrieg wird bald zu Ende gehen, das heißt dieser Krieg und die Soldaten werden bald heimkehren, aber es wird eben, wenn die Welt sich nicht bekehrt, noch ein schlimmerer Krieg ausbrechen als dieser. Aber diese politische Situation von damals war ja gerade in Portugal etwas ganz Besonderes. So offen und aggressiv wie die Freimaurerei, die damals in ihren Vertretern hier an die politische Macht kam, hat kaum in Europa eine Regierung, die mit den Freimaurern verbunden war, zum Angriff geblasen auf die katholische Kirche. Die haben ganz offen erklärt, wir werden die Kirche vernichten hier in Portugal. Wir werden ihr den Gar ausmachen. Und wir sehen, da erscheint die Gottesmutter und es entwickelt sich eine Dynamik. Das ganze Volk, wenn man an das Sonnenwunder denkt, am 13. Oktober, 70.000 Menschen versammeln sich, sehen dieses Wunder. Da war keine Macht des Staates mehr in der Lage, das irgendwo in Band zu halten. Es ist Professor Dr. Anton Ziegenaus, der das, ein Spezialist für Fatima. Er sagte immer, das größte Wunder von Fatima, wenn man das rein mit irdischen Augen betrachtet, das ist eigentlich, dass diese Art von Regierung und Politik besiegt wurde mit so einfachen Geschehnissen. Und jetzt fragen Sie, was das für uns heute für eine Bedeutung haben kann, Fatima. Also natürlich auf der politischen Seite, im Sinne von Benedikt XVI. Würde ich sagen, die Frage Krieg und Frieden, wenn man in die Ukraine blickt, ist aktueller denn je. Und wir sollten uns gerade als gläubige Christen klar machen, es hängt nicht von einem Präsidenten ab, auf der oder auf dieser Seite, es hängt nicht von Waffenlieferungen ab, es hängt nicht von politischen Winkelzügen ab. Kein Mensch kann diesen Frieden retten, kein Mensch kann uns bewahren vor einer Eskalation bis hin zum Schlimmsten, nur Gott. Und er möchte auch durch diese Ereignisse jetzt wieder uns in Erinnerung rufen. Zum Beispiel, wir waren jetzt gerade zusammen mit einer Gruppe, die haben nennt sich Gruppe der Immaculata, haben auf der ganzen Welt, auch bei uns in Rebinina, bei unserer Fatima-Kirche im Norden, das ist die nordöstlichste Kirche der katholischen Kirche in Europa, haben sie so ein Monument aufgestellt mit lauter Symbolen zum Herz-Maria-Samstag. Diese Forderungen der Gottesmutter, diese Bitten. Und sie versuchen in der ganzen Welt es lebendig zu halten und sagen, wo in den Pfarreien wird der Herz-Maria-Samstag wirklich ernst genommen? Angebot von Beichte, monatliche Beichte, Angebot von einer Heiligen Messe zu Ehren des unbefleckten Herzens Mariens und nicht nur Vorabendmesse mit Sühnekommunion, wo wird ernst genommen, den Rosenkranz zu beten, 15 Minuten Betrachtung, die Marienweihe. Und ich bin überzeugt, die Erschütterungen werden uns noch so sehr und tief treffen, dass wir sehr demütig an diese Dinge denken und begreifen, allein das Gebet kann uns retten und zum Frieden zurückbringen.
Ja, im Tal des Friedens ist die Mutter Gottes den drei Hirtenkindern damals ja auch erschienen. Also vielleicht auch das schon ein Zeichen für ihre Botschaften des Friedens, der Umkehr und der Buße. Und wenn man sie jetzt zu reden hört über die Mutter Gottes von Fatima, über die Botschaften und ja auch über Fatima selbst, dann spürt man, dass ihnen Fatima schon sehr am Herzen liegt. Welche ja persönliche Bedeutung verbinden Sie denn mit Fatima? Also wie sind Sie mit diesem Ort hier und der Mutter Gottes von Fatima persönlich verbunden?
Also zum einen mal hat man uns daheim die Botschaft von Fatima vorgelesen, und zwar ein ganzes Buch, aus der Schweiz kam das. Und da ist mein Herz natürlich schon entflammt und wir haben begonnen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Dann gab es diese Geschichte Interrail, 4 Wochen lang mit dem Zug durch Europa fahren. Und vom Geschichtsunterricht habe ich mit meiner Schwester zusammen, die war 2 Jahre älter, gesagt, ich möchte zuerst nach Griechenland und das alles sehen. Dann sind wir über Italien mit dem Schiff darüber nach Lourdes und von Lourdes nach Fatima. Und auf dem Weg von Lourdes nach Fatima hatte ich zuerst mal Geburtstag, den ganzen Geburtstag war ich im Zug. Und am 12. kamen wir dann in Fatima an. Wir wussten überhaupt nicht, wie das geht, aber haben gesagt, oh, wir sind noch ein bisschen zu früh dran, wir sollten ja eigentlich erst am 13. kommen. Und dann kommen wir auf den Platz und sehen, am 12. ist eigentlich das Wichtigste. Der ganze Saal war voll, der ganze Platz war voll, die Lichterprozession. Ich werde das nie mehr vergessen, das hat sich so eingegraben. So habe ich im Jahr 77, da war ich gerade 16 Jahre alt geworden, Fatima erlebt und werde es nie mehr vergessen. Da war die Erscheinungskapelle so noch nicht gebaut, die neue. Da war noch alles ein bisschen ursprünglicher. Und diese Portugiesen, wie die da mitgemacht haben. Und ich war zu Tränen gerührt. Ich war ja übermüdet vom Zug und alles und musste dann selber heulen. Aber das macht man halt, wenn man da müde ist. Aber dann, wie die da die Gottesmutter da vorbeigetragen haben. Und die Gesänge. Und jeder zieht da das Taschentuch raus. Und ein ganzes Meer von Taschentüchern wiegt da der Gottesmutter zu. Also das konnte ich einfach nie mehr aus meinem Herzen entfernen. Und dann war bei uns eben Wigratsbad, da sind wir dann öfters zur Sühnenacht hingefahren und da hat man dann am Ende immer dieses Lied gesungen, das Pilgerlied von Wigratsbad, aber da stand vorne rechts diese große Fatima, die steht glaube ich heute noch dort, Madonna, und dann bin ich immer davor und habe mich dann da hingekniet und nach diesem Ereignis von Fatima, da hatte ich ich kann mich bis heute erinnern, wie das war. Ich war da gekniet und hatte so dieses Bedürfnis, mich vollkommen der Gottesmutter zu überlassen, dass sie mein ganzes Leben in die Hand nimmt und führt. Ich kann es nicht beschreiben, woher das kam. Das war eine reine Gnade. Und ich hatte nie vorher und nachher eine solche Hingabe an die Gottesmutter gespürt und auch gespürt, wie sie das annimmt vor dieser Statue von Fatima. Ich hätte mich später, habe ich als Priester öfters dran gedacht und gedacht, wie dankbar wäre ich eigentlich, wenn ich das jetzt heute so vollziehen könnte wie damals. Und so hat mich das begleitet. Eigentlich war das Fatima auch der Grund, warum ich nach Russland gekommen bin. Mit 4 Jahren wollte ich schon Priester werden und 10 Jahre habe ich das gehört. Und dann sagte ich mir, ja, dann will ich Priester in Russland werden, wenn davon der Friede in der ganzen Welt abhängt. Und dass wir dann die erste Kirche in Beresniki genannt haben, Königin des Friedens, hängt mit Fatima zusammen, auch ein bisschen mit Medjugorje. Dann die zweite Kirche, unsere liebe Frau von Fatima. Dann die dritte in Solikamsk, dass wir zwar die heilige Anna als Patronin haben, aber der ganze rechte Teil mit der Fatima-Statue, eine Seitenkapelle zu Ehren der Gottesmutter von Fatima. Ich möchte in meinem Herzen immer diesem Auftrag, dieser Mission, diesem Einwirken Gottes in die Welt durch Fatima dienen.
Und warum meinen Sie, hat der Ort Fatima eine so große Anziehungskraft?
ich möchte mal ganz kurz sagen, hier ist die Sprache der Gottesmutter so kompakt und jeder versteht, um was es geht und jeder spürt sofort, dabei geht es um den Sinn des Lebens. Und jeder fühlt sich irgendwo nicht angegriffen von diesem Opfergedanken, sondern aufgehoben, dass das Ganze einen Sinn hat. Und diese Einladung zum Gebet, ich meine, da spürt jeder, das ist schon eigentlich das Richtige. Dann die Atmosphäre im Ort ist natürlich anziehend, aber ich meine auch diese Verheißung, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Wie viele Millionen von Menschen haben sich an dieses Wort geklammert und daraus die Hoffnung für ihr ganzes Leben und ihre Spiritualität geschöpft?
Wir sprechen hier in dieser Sendung zum Weltjugendtag über Fatima und die Botschaft von Fatima. Und jetzt, Pfarrer Fink, schauen wir doch auch noch mal kurz auf den Ort Fatima, diesen kleinen Ort, der ca. 120 Kilometer nördlich von Lissabon liegt. Was gibt es denn für Fakten über Fatima zu wissen? Also was sollte ein Pilger, der sich auf den Weg nach Fatima macht, über die Marienerscheinungen hinaus wissen, wenn er hier an diesem Ort ankommt?
Also wir haben jetzt diesen Weg gemacht, Kreuzweg, und dann in dieses Dorf, wo die aufgewachsen sind. Zuerst mal spürt man da, wenn man die Häuser besucht, wo die Lucia aufgewachsen ist, Jacinta und Francisco, und auch die Pfarrkirche besucht und dann die ganze Natur erlebt, wo da die Engelserscheinungen waren, dann sieht man eigentlich alles, wie es damals war, dass diese einfache Lebenssituation Gott gewählt hat für dieses großartige Eintreten Gottes in die Geschichte der Welt und der Kirche. Drum würde ich sagen, zuerst mal soll man sich vor Augen halten, Fakten von Fatima. Was ist ein Leben von Hirtenkindern in dieser Zeit? Auf der einen Seite war alles geordnet. Familienleben hatte eine klare Struktur, auch das kirchliche Leben, wie die eingeführt worden sind in den Glauben, das hatte alles eine Grundlage. Dann, wenn man hierher kommt, dass man sieht, es sind eigentlich so drei so Punkte, oben die Rosenkranzbasilika mit dem Turm, der in den Himmel ragt, und jetzt die goldene Krone, jetzt in dieser Sonne strahlt es immer und das Kreuz darüber in der Nacht, wenn es leuchtet. Und dass in dieser Kirche eben die Gräber sind, der drei Seher, Jacinta und Franziska sind schon heilig gesprochen. Die Lucia, da ist jetzt der Weg freigemacht durch die Anerkennung des heroischen Tugendgrades für den Seligsprechungsprozess, dass man natürlich diese Gräber besucht. Dann auf der anderen Seite vom Platz, diese Erscheinungskapelle, wo diese Steineiche stand, die Original steht nicht mehr, eine andere steht jetzt da dort, die haben ja die Freimaurer in die Luft gesprengt damals, da konnten sie aber dieses ganze Ereignis nicht vernichten damit, und da steht noch diese alte Kapelle, und drüber sehr gelungen, wie man da diese Überdachung gemacht hat, und diese einfach das Gnadenbild, die Fatima-Statue, vor der die Leute da knien und beten. Und wir sind extra einmal jetzt in den Tagen aufgestanden, um 4 Uhr morgens, da war der Altar frei, die Heilige Messe zu feiern. Das ist einfach was ganz Besonderes. Dann auf der anderen Seite des Platzes, wo man diese neue Basilika gebaut hat, diese riesengroße Kirche, größte, glaube ich, in Europa oder der ganzen Welt, 9000 haben da Platz, Dreifaltigkeitskirche, und dort auch die Beichtstühle und die Anbetung und auch ein Museum, das sollte man wissen. Dann an Fakten, dass man sich vorstellt, da waren 17 die Erscheinungen und erst 21 kam das erste Mal, da kam ein neuer Bischof nach Lira, ein Bischof nach Fatima, das muss man sich vorstellen, da kommen Zehntausende von Menschen zusammen und erst 21 kommt ein Bischof. Und dann, dass man weiß, die Marienerscheinungen, die 6, das ist natürlich dieses große öffentliche Wirken, wurde vorbereitet durch die Engelserscheinungen, 3 an der Zahl, wo bereits Herz Jesu, Herz Mariens genannt werden, das unbefleckte Herz Mariens genannt wird, der ganze Geist des Gebetes und des Opferbringens, aber dass es dann auch danach weiterging im Leben, sowohl der Seher, die dann noch 2-3 Jahre gelebt haben, bis sie an der spanischen Grippe gestorben sind, aber dann Lucia, die dann zuerst bei den Dorothea-Schwestern war und dann in den Karmel nach Coimbra umgezogen ist. Und dass sie da in Pontevedra oben im Spanischen und in Tui weitere Erscheinungen hatte und da vor allem diese Geschichten genannt wurden, wie zum Beispiel 1929 über Ruslan und den Herz-Maria-Samstag. Dass man dann sieht, 1930 kommt die kirchliche Anerkennung, das ist also doch 13 Jahre vergangen. Und dann sollte man als Fakten auf jeden Fall vor Augen haben, dass kaum ein Erscheinungsort von Päpsten so in den Blick genommen worden ist wie Fatima. Und 50 Jahre Jubiläum, wie Paul VI. Sogar dieses apostolische Schreiben herausgibt, Signum Magnum, das große Zeichen, und erklärt, die Gottesmutter in der Apokalypse, die da genannt wird, die Frau der Apokalypse, wird zu Recht auf die Gottesmutter gedeutet. Und sowohl im Blick auf das Sonnenwunder als auch die ganze Botschaft von Fatima hat eben Papst Paul VI. Das Fatima-Ereignis gedeutet im Licht dieser Botschaft vom Apostel Johannes in der Offenbarung. Die Mutter, die da diese Kirche, auf die der Drache den Angriff startet, die sie beschützt und die sie führt und zum Sieg führt. Dann sollte man wissen, dass Papst Paul VI. Selber nach Fatima gekommen ist, Johannes Paul II. Mehrmals, Benedikt XVI. Und Franziskus, und dass da im Jahr 2000 die Kinder selig gesprochen worden sind, dann von Papst Franziskus heilig gesprochen worden sind. Wenn man diese Fakten sieht, dann merkt man, man kommt als katholischer Christ einfach an dieser Geschichte Fatima nicht vorbei.
Ja, und an dieser Geschichte an Fatima kommen jetzt auch hunderttausende Jugendliche nicht vorbei, die sich auf den Weg nach Lissabon zum Weltjugendtag mit Papst Franziskus machen. Die meisten machen auch Halt in Fatima und kommen hier an diesen Gnadenort. Das Weltjugendtagsmotto ist ja auch ein marianisches Motto. Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Dass jetzt eben der Weltjugendtag in Portugal stattfindet und tausende Jugendliche auch Fatima besuchen werden, sehen Sie das, Pfarrer Fink, als Hoffnungszeichen?
Natürlich. Ja, das kann man gar nicht anders deuten. Ich habe am Anfang gedacht, also gut, dass Papst Franziskus in der Botschaft zum Weltjugendtag im Voraus so deutlich auf Fatima eingegangen ist und auch diesen Weg der Umkehr, Buße, Opfer einfach beim Namen genannt hat. Dann hätte ich mir gewünscht, dass das Fatima vielleicht besser einbezogen wird. Aber jetzt, nachdem ich schon diese Tage hier erlebt habe, kann ich nur sagen, das muss so sein, dass die Jugendlichen nacheinander kommen. Aber es ist eine solche Freude, diese Gruppen, diese Jugendlichen, diese Massen zu sehen, wie die jungen Leute da hierher kommen, die Gottesmutter kennenlernen, wie man die einführt, wie die ganzen Wege auf sich nehmen, alles zu Fuß gehen. Es ist ein riesengroßes Zeichen der Hoffnung. Und die Fatima-Statue, die Originale, nicht die Pilgerstatue von der Basilika, die nach Panama gebracht wurde, sondern die Originale von der Erscheinungskapelle, wird nach Lissabon gebracht und wird dort sein beim Abschlussgottesdienst. Da werden wir noch einiges erleben an Überraschungen, wie die Gottesmutter von Fatima einbezogen wird und eine Rolle spielt. Ein Hoffnungszeichen, weil es ganz sicherlich gelingt, diese Botschaft von Fatima und diese Ereignisse von damals in die heutige Zeit und in die Herzen von jungen Menschen zu tragen, die die Zukunft der Kirche sind.
Ja, was kann denn die Mutter Gottes von Fatima vor allem den Jugendlichen heute mit auf den Weg geben?
Eine Freude am Gebet, aber es sind noch viele andere Aspekte. Ich möchte nur einen mal rausgreifen, dass die Gottesmutter bereits in der zweiten Erscheinung zu Lucia sagt, als sie fragt, was wünschen Sie? Da sagt sie natürlich, sie sollen an jedem 13. hierher kommen und beten den Rosenkranz. Aber sie sagt, Gott möchte, dass du lesen und schreiben lernst. Was auch damit zusammenhängt mit dieser Geschichte, Zeugnis geben. Und wir müssen uns klar sein, wir können nur Instrumente Gottes werden, wenn wir auch geformt werden. Wir müssen den Glauben kennen, wir müssen die Heilige Schrift kennen, wir müssen uns davon inspirieren lassen. Und wie lesen und schreiben lernen, müssen wir uns auch Gedanken machen, wie kann man denn die ganzen heutigen Möglichkeiten nützen. Ohne Internet geht heute gar nichts mehr und ohne die ganzen sozialen Netzwerke. Und das ist auch eine riesengroße Chance, wie man heute diesen Geist von Fatima leben kann.
Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, Pfarrer Fink, dass Sie sich Zeit genommen haben hier in Fatima, dass Sie extra hier ins Hotelzimmer gekommen sind, um mir dieses Interview zu geben. Und vielleicht können wir zum Abschluss noch beten auch für all die Jugendlichen, die jetzt nach Fatima kommen und sich dann auch weiter auf den Weg nach Lissabon machen zum Weltjugendtag mit Papst Franziskus. Und ja, schließen wir das Gebet doch auch noch alle, ja, Priester, Bischöfe, auch den Papst selber mit ein, der ja ebenfalls zu Gast sein wird.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, unserer lieben Frau von Fatima, des heiligen Erzengels Michael, des Engels des Friedens, der heiligen Jacinta und Francisco, aller Engel und Heiligen. Segne euch, segne alle Teilnehmer des Weltjugendtages, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ja, dann bedanke ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen, Pfarrer Fink. Das war Pfarrer Erich Maria Fink, er ist Seelsorger in Russland, Mitherausgeber der Zeitschrift Kirche Heute und Chefredakteur, unseren Hörern eine wohlbekannte Stimme im Radio und ja, stets auch mit uns verbunden, so auch hier jetzt in Fatima. Und ich bin froh, dass er jetzt hier sich die Zeit genommen hat. Und wünsche auch ihm und seiner russischen Truppe alles Gute und Gottes Segen für diese Tage.
Vielmals vergelt's Gott, alles Gute.